Es gibt verschiedene Friedensarten. Heute wollen wir auf jeden Fall nicht politischer Frieden betrachten, Weltfrieden. Das ist nicht mein Ziel heute, innerliche Ruhe zu bekommen, weil es keine Kriege mehr gibt auf dieser Erde. Da würden wir nie zur Ruhe kommen, oder? Jesus sagte, es wird immer wieder Kriege geben. Solange es Sünder gibt auf dieser Welt, wird es Krieg und Streit und Probleme geben. Das ist nicht, was unser Thema ist heute. Persönlicher Frieden, das ist natürlich auch gut und das ist etwas, das Jesus auch schenken kann. Aber das ist auch nicht, was ich unbedingt heute ansprechen möchte. Wie wir Beziehungen führen können, damit es untereinander, unter uns als Menschen friedvoll weitergehen kann, friedvoll sein kann in unseren Beziehungen. Ein wunderbares Thema, aber das ist nicht unser Fokus heute. Es ist auch nicht unbedingt nur unser Fokus, die Erlösung anzuschauen. Das ist, wie wir dann Frieden mit Gott haben und nicht Gottes Feinde sind. Das haben wir immer wieder betrachtet in Predigten, die wir in der Gemeinde haben. Aber das ist nicht, was ich heute wirklich ansprechen möchte, direkt alleine. Es wird ein Teil davon sein, weil darauf baut unser Frieden auf. Aber das, was ich heute besprechen möchte, was wir heute betrachten wollen, ist dieser innere Frieden. Okay, wie es einem Christen geht, wenn er zu Hause ist, alleine dort sitzt oder im Bett liegt, ganz für sich alleine da ist, zu seinem eigenen Gedanken und mit seinen eigenen Gedanken sich beschäftigt. Und wie es ihm seelisch und innerlich geht. Wie geht's dir seelisch und innerlich? Kannst du sagen, dass in deinem Herzen, in deinem tiefsten Inneren, dass du Ruhe hast? Oder kann es sein, dass du auch immer wieder damit konfrontiert bist, dass du sehr viel im Kopf weißt, aber in deinem Herzen ist es sehr turbulent? In deinem Herzen geht es, wie sagt man, über und drüber, oder wie sagt man das so, drunter und drüber. Das ist eine tolle Aussage. Also drunter und drüber, so wusch und wusch und wusch. Turbulenzen. Es gibt verschiedene Dinge, die unser Frieden als Christen, und das möchte ich natürlich auch jetzt ganz klar sagen, ich rede jetzt nicht von... Wir wollen heute nicht von psychologischen Maßnahmen sprechen, wie man irgendwie innere Ruhe bekommen kann. Yoga oder meine innere Mitte finden oder was auch immer. Das ist alles auch mit Ablaufdatum und keine richtige Halt. Wir wollen jetzt schauen und die Frage stellen, wie kann Jesus uns innere Friede schenken? Wir sagen, Jesus lebt, der Geist Gottes wohnt in uns. Wie schenkt er uns innere Friede? Innerer Frieden. Es gibt Friedensräuber. Wer mag einen Räuber? Niemand, oder? Räuber, steh weg, bleib weg. Ich will dich, dass du nicht bei mir bist. Es gibt äußerliche Friedensräuber. Da haben wir keine Kontrolle darüber. Da sind wir sozusagen passiv. Die anderen wirken auf uns ein. Und durch diese Einwirkung berauben die uns unsere Frieden, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht mit Christus das angehen. Erstens, Fehlverhalten von Menschen oder Sünden, können wir sagen, von anderen Menschen gegen uns. Angriffe, Lästerungen, Versagen, Vernachlässigung. Oft als, wenn ein Kind in einer Familie ist und in der Familie gibt es zwischen Mama und Papa nur ständig Streit, das Kind tut sich natürlich sehr wohl, zur Ruhe zu kommen, innerlich. Äußerlich vielleicht kann das Kind irgendwie schauen, dass es ja ruhig ausschaut, aber innerlich, da gibt es Turbulenzen. Die Turbulenzen dann, wenn sie nicht biblisch und mit Gottes Hilfe angegangen werden, die gehen dann weiter bis in der Erwachsensein, weil es so turbulent zu Hause ist. Das Kind ist dafür nicht verantwortlich, dass Mama und Papa miteinander nicht können. Aber das Kind hat die Auswirkungen davon. Das geht natürlich auch in andere Beziehungen, andere Situationen. Also in der Arbeit, du kannst nichts dafür, wenn dein Chef einfach böse ist und dein Chef spricht mit dir einfach unfreundlich und jedes Mal, als du in der Arbeit gehst, kannst du einfach damit rechnen, dass er irgendwas Böses sagen wird. Also so ein Chef ist turbulent, so ein Chef ist unfreundlich und macht das Leben schwer. Du kannst deinen Chef nicht sagen, ja, das reicht jetzt schon, hör auf. Und dein Chef sagt dann, ja, okay, das reicht mir auch. Hör auf, geh nach Hause. Da sind gewisse Dinge, die wir nicht beeinflussen können und die berauben uns unser innerlicher Frieden. Der Herr Jesus hat eine Antwort dafür. Es gibt aber auch andere Sachen, nicht nur Menschen und Fehlverhalten. Es kann auch Stress sein. Ganz normale und gute Sachen. So Arbeit ist an und für sich nicht schlecht. Gott hat Arbeit geschaffen und gegeben, bevor es überhaupt Sünde in der Welt gab. Das heißt, Arbeit an sich hat mit Sünde nichts zu tun. Das war Gottes Aufgabe an Adam, pflege den Garten. Und Arbeit kann aber manchmal so viel sein, dass wir nur in der Arbeit stecken und nicht zur Ruhe kommen, weil unsere Aufgabenliste so lang ist oder unsere Terminliste so lang ist oder vielleicht, wenn man Schüler ist, unsere Hausaufgabeliste oder Projektliste oder was auch immer, Wortschatz, das man lernen muss, so extrem lang ist, dass man immer da drin steckt. Und das ist dann etwas, das sehr stressig ist. Und da wir so viel um die Ohren haben, tun wir uns schwer, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Das ist jetzt nicht unbedingt eine sündige Situation, aber das ist einfach eine Lebenssituation, das ist Lebenswahrheit. Das ist ein Friedensräuber. Gesundheit natürlich auch, Naturkatastrophen, Unfälle, Dinge, wo Stress in unserem Leben vorkommt. Wenn du ungesund bist oder mit irgendeiner Gesundheit kämpfst oder vielleicht nicht genau weißt, was da los ist, das kann unser Frieden rauben. Naturkatastrophen und Unfälle. Ihr wisst, was ich meine. Das sind Dinge, die sehr viel Stress verursachen. Turbulenzen. Ich habe ein kleines Comic hier. Es ist auf Englisch. Ich werde es übersetzen. Aber manchmal, das, was auf uns zukommt, ist wirklich, wir denken, ach, ich kann da nicht weg. Wie wenn du in einem Flugzeug sitzt. Ist jemand hier mal im Flugzeug gesessen und dann gab es wirklich Turbulenz? So richtige Turbulenz. Ja, genau. So wusch und wow. Und du, das ist ein Achterbahngefühl. Aber ihr kennt vielleicht dieses Comic. Ich lese es mal auf Englisch, dann übersetze ich das. Sorry to interrupt you, die zwei Piloten, die im Cockpit sitzen. Sorry to interrupt you, folks, but we've just had a report of some turbulence ahead. Also es tut mir leid, dass ich euch unterbrechen da muss, Passagiere, wir haben jetzt, es wurde uns gesagt, dass Turbulenz vor uns liegt, dann steht, so please stay in your seats a little while, also bitte bleibt in eure Sitze eine kurze Zeit. Und dann sagt er, ready, 1, 2, 3, also sagt er, also bist du bereit, 1, 2, 3, und jetzt die Piloten verursachen diese Turbulenz. Und dann lachen sie ganz stark. Und dann zum Schluss, well folks, guess we're through the worst of it. And, oh, wait, looks like we're coming in some more turbulence. Also schaut, als ob das Schlimmste vorbei ist. Ach, nein, warte, jetzt kommen noch mehr Turbulenzen. Und dann geht's wieder weiter, so mit Flugpiloten, die so lustig fliegen. Ich hoffe, dass ich das nie erlebt habe. Aber vielleicht hast du was Ähnliches erlebt. Und zwar, dass du glaubst, es gibt irgendjemanden in deinem Leben oder vielleicht gibt es jemanden, der Spaß daran hat, dass es dir schlecht geht, dass du Turbulenzen hast. Du sagst, oh, wie soll ich jetzt damit umgehen? Diese äußerliche Friedensräuber, Dinge, die außerhalb deines Lebens sind, die du nicht beeinflussen kannst, aber die wirken auf dich ein. Hat Jesus eine Antwort dafür? Die Antwort ist ja. Aber wie ist es mit innerlicher Friedensräuber? Es gibt auch Dinge, die in uns sind, die unser Frieden stören, unser Frieden wegnehmen. Erstens ein fehlendes Vertrauen auf Gott und Erkenntnis von Gott. Wenn wir Gott nicht kennen, wenn wir Gott nicht vertrauen, dann sind wir oft innerlich unruhig. Man kann auch sagen, Sünde, ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, es gibt nichts, das unsere innere Ruhe mehr zerstört, mehr wegnimmt als ein schlechtes Gewissen. Wenn wir immer wieder versagen und wir wissen, dass das nicht in Ordnung ist, wir haben innerlich keine Ruhe. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Friede ist ein Geistesfrucht, ist ein Geschenk Gottes. Und wenn es uns innerlich schlecht geht und wir wissen, dass das wegen einer Sünde ist, das in uns vorhanden ist, dann sollen wir auch handeln. Okay? So, unsere Beziehung zu Gott, kennen wir Gott, leben wir mit Gott? Haben wir und führen wir ein christliches Leben, das gesund ist? Und wie ich immer wieder betone, wie wir immer wieder hier betonen, es heißt nicht, dass wir keine Sünden tun. 1. Johannes macht das klar und deutlich. Wer sagt, dass er nicht sündigt, der ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Sünden um? Und ich darf hier auch sagen, wir müssen in unserem Herzen unterscheiden zwischen ein Versagen, das einmalig passiert, oder zweimalig, was weiß ich, wo ich einfach Dummheit gemacht habe. Das bereinigen wir, das machen wir mit dem Herrn in Ordnung und mit den Menschen in Ordnung, dann gehen wir weiter. Aber das ist eine Sache. Was anderes ist eine lebensdominierende Sünde. Sag mal, es gibt eine Sünde in deinem Leben, womit du jetzt jahrelang kämpfst. Die gleiche Sünde, immer wieder die gleiche Sünde. Du bist da schwach und du weißt, dass das sündig ist und du kommst damit nicht zurecht. Eine lebensdominierende Sünde. Das ist was anderes, als wenn du etwas ein paar Mal machst oder so. Sondern du bist jetzt in diesem lebensdominierenden Sünde gefangen. Und dann ist vorgesehen von Gottes Wort, dass du Hilfe holst. Dass du mit anderen Menschen darüber redest, die dir helfen können, geistliche Menschen. Dass du Verantwortung dafür übernimmst, indem du deine Sünde bekennst, nicht nur vor Gott, sondern vor anderen. Und dann die Sache bereinigst und Unterstützung, Rechenschaft ablegen kannst. Einfach die Hilfe bekommst, um diese lebensdominierende Sünde überwinden zu können. Du kannst nicht schweigen und einfach sagen, ich habe Gott einfach um Vergebung gebeten. Das reicht nicht, wenn es eine lebensdominierende Sünde ist. Da musst du Hilfe holen, damit es aufhört, damit es ein Ende hat. Es kann nicht 5 Jahre lang dauern und du sagst, okay, jetzt komme ich erst drauf, dass das nicht gut ist. Versteht ihr, was ich meine? Ganz, ganz wichtig. Wenn Sünde ums Leben vorhanden ist, müssen wir in Demut das bekämpfen. Zweitens, eine innerliche Friedensräuber wäre fehlendes innerliches Lebensfundament. Worauf stehe ich? Was sind meine Ziele? Was ist mein Fokus? Das geht dann auch auf letzte Woche zurück, dass ich ein ewiger Fokus habe. Ich lebe für die Ewigkeit, lebe für den Herrn Jesus Christus, nicht für das Hier und Jetzt. Hier und Jetzt ist ein Werkzeug, es ist ein Vorrecht, aber ich bin nicht zu Hause hier. Okay? Fehlendes innerliches Fundament. Und dann ein falsches Denken. Oder falsches Denken. Das kann uns auch unsere Ruhe im Herzen berauben. Einfach weil wir falsch denken. Nicht biblisch denken. Zum Beispiel Leistungsdenken. Es gibt manche Leute, die meinen, ich bin nie gut genug. Ich mache ständig Fehler und ich bin so schlecht. Wie zum Beispiel jemand, der in einem lebensdominierenden Sünde ist, tut sich manchmal schwer, das zuzugeben, weil er ein Leistungsdenken hat und der meint oder sie meint, dass wenn ich zugeben würde, dass ich in diese Sünde stecke und ich komme da nicht davon nicht weg, dann würden die anderen meinen, dass ich schlecht bin. Aber ich habe was, das ich verraten darf. Wir sind alle schlecht. Okay? Wir sind alle schlecht. Und wenn irgendjemand sagen würde, ich bin besser als du, weil ich nicht dieses Problem habe. Der ist ein Narr. Wir alle haben unsere Sünden. Der demütig ist, bekommt Gnade. Nicht der Hochmütige. Und wenn wir ein Leistungsdenken in uns haben, das meint, ich muss alles perfekt machen, ich muss sonntags in der Gemeinde kommen und ja, ich muss alles so richtig in Ordnung haben und die anderen Leute müssten mich anschauen und sagen, boah, der ist ja wirklich geistlich. Okay. Wenn das unser Ziel oder Denken ist, dann ist in uns etwas schon drin, das unser Frieden berauben wird, weil das werden wir nie schaffen und wir wissen, da ist irgendwas falsch da. Irgendwas da ist falsch. Ein Leistungsdenken. Es beraubt uns unser Frieden. Die Antwort darauf ist, auf Jesus fokussiert zu werden. Und wir kommen noch dazu. Aber noch ein anderes falsches Denkweise. Es gibt dieses Leistungsdenken, das ist sehr ähnlich und verbunden mit einem Perfektionismus. Dass ich muss wirklich alles perfekt machen. Und wenn ein kleiner Fehler dabei ist, dann ist es nicht gut. Wer hier hat jemals etwas im Leben gemacht, das wirklich perfekt war? Gibt's jemand? Michael, du bist der Erste. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Ja, das hast du aber nicht gemacht alleine. Ja, das war die Perfektion in Christus. Aber das kommt auch zu unserer Lösung, weil es gibt wieder, wer ist perfekt? Jesus. Aber wisst ihr, viele Menschen und oft auch, und es ist nicht unbedingt immer so, aber viele Frauen besonders kämpfen mit Perfektionismus. Alles muss perfekt sein. Okay? Perfektionismus ist etwas, das unsere innerliche Ruhe zerstört. Ich glaube, ich habe hier irgendeinen Nerv getroffen oder. Okay, das beraubt uns unser innerlicher Friede, weil das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Und wenn wir meinen, dass wir das müssten, in unserer Erziehungsmethode mit unseren Kindern, müssten wir auch sehr vorsichtig sein, dass unsere Kinder nicht von uns irgendwie den Eindruck bekommen, du musst perfekt sein, du musst in alles eine perfekte Leistung bringen. Und wenn nicht, dann bist du nicht gut. Wenn unsere Kinder das von uns bekommen, dann haben sie von uns eine teuflische Lehre bekommen, eine dämonische, gottlose Denkweise gelernt von uns. Und ich rede nicht von Exzellenz. Wir sollen immer unser Bestes geben, aber ich meine Perfektionismus und Leistungsdenken, das mein Bestes muss perfekt sein. Meine Leistung muss vollkommen sein. Also Faulheit ist kein Tugend, okay? Wir reden nicht hier von, du musst ja nichts machen. Es ist dieser Perfektionismus, das nicht Christus ähnlich ist. Der Einzige, der vollkommen ist, ist Gott. Und was er von uns erwartet, ist, dass wir unser Bestes geben und dann uns auf ihn verlassen. Dass er in seiner Vollkommenheit unser Schwächen stärkt. Er ist unsere Mitte, er ist unsere Stärke, er ist unsere Vollkommenheit. Letztens eine ungesunde Selbstkritik. Selbstkritik an sich ist nicht falsch. Also wenn ich einen Blödsinn mache und dann sage, egal, das ist ein Problem. Okay? Wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Predigt halten muss am Sonntag und ich habe mich gar nicht vorbereitet und dann stehe ich da vor der Gemeinde und ich sage, hey, macht nichts. Da ist ein Problem da, oder? Und so ist es grundsätzlich im Leben. Wir haben unsere Verantwortung, wir müssen das dann auch nachkommen. Aber eine ungesunde Selbstkritik ist der oder diejenige, der sich ständig kritisiert und andere Menschen ständig kritisiert. Es ist, als ob man Freude daran hat, das kleine Problem, dieses kleine Fehler zu finden und dann springt man drauf und sagt, siehst du? Okay? Und das Problem ist natürlich damit, du wirst in deinem Leben immer Fehler finden. Und du wirst auch im Leben von anderen viele, viele Fehler finden. Diese Dinge berauben uns unser innerlicher Friede. Wir kommen nie zur Ruhe. Weil natürlich, wenn es darauf ankommt, dass unser äußerlicher Friedensräuber alle weg sind, bevor wir innerliche Frieden haben können, das schaffen wir, werden wir nie erleben hier auf Erden. Es wird immer irgendjemand geben, der mit uns unzufrieden ist und uns dann anschreit. Es kann sein beim Autofahren, bin ich zu langsam bei der Ampel losgefahren und der hinter mir sofort mit der Hupe und was weiß ich. Es wird immer irgendwas geben, äußerlich, innerlich. Wir werden nie alles schaffen, perfekt und vollkommen. Wir werden nie genau in unser Leben ohne Probleme sein. Nur die Frage ist dann, wie kann Jesus Christus das ändern? Wir haben gelesen, Jesaja 9,5. Jesus Christus ist der Friedefürst. Heißt das nur, dass er Frieden schenkt zwischen uns und Gott? Nein, es heißt viel mehr als das. Dass er uns wirklich eine tatsächliche innere Friede schenken kann und will. Einen Frieden, der real ist. Das ist wirklich seine Gnade. Was ist aber unser Problem? Wir trennen unseren inneren Frieden von dem geistlichen Frieden, den wir in Jesus haben. Wir trennen die zwei Dinge, statt diese Dinge zu verbinden. Als Christ, alles, was in meinem Herzen vorgeht, muss aus meiner Beziehung zum Herrn entstehen. Es muss aus meiner Nähe zum Herrn entstehen. Was diese innerliche Dinge, die uns stören, das schauen wir uns gleich an. Aber wenn die Dinge da nicht stimmen, dann werde ich innerlich unruhig sein. Wir trennen unseren inneren Frieden von dem geistlichen Frieden, den wir in Jesus haben. Aber das sollten wir nicht. Und unser Fazit heute ist ganz einfach. Der innere Friede entsteht aus einer persönlichen Anwendung. Okay? Das ist wie eine Salbe. Hast du eine Salbe gegen Muskelkater? Du hast jetzt Sport getrieben und du hast die Salbe da und die Salbe wirkt. Die wirkt wirklich. Aber was muss passieren, damit es wirklich wirkt? Du musst es auftragen auf deinen Körper, oder? Solange es in der Dose bleibt, wirkt es für dich? Es hat null Wirkung. Du musst dann mit deiner Hand oder irgendjemand muss das nehmen, muss es auf deine Stelle, wo du Schmerzen hast, auftragen. Sonst bringt es nichts. Und es bringt nichts, wenn wir in unserem Kopf alles verstehen über Jesus und seinen Frieden und wie er Friedefürst ist und so weiter, aber nicht auf unser Leben anwenden, auf unsere Stellen anwenden, wo die Friedensräuber aktiv sind. Da müssen wir es anwenden. Da müssen wir in unserem Gedanken sagen, okay, mein Chef geht mir so schlecht um. Wo finde ich und wie finde ich in Jesus Frieden? Ich wende Jesus hier an. Er ist mein Friede. Zwischen Gott und überall. In ihm habe ich Frieden. Der innere Friede entsteht aus einer persönlichen Anwendung des geistlichen Friedens, den wir in Jesus bekommen haben. Das kann ich für dich nicht tun. Ich kann dich nur darauf hinweisen und dich dazu ermutigen, das zu tun. Das musst du machen. Du musst in deiner Beziehung mit dem Herrn stark sein und ihn kennen und wissen, wie man ihn anwendet. So. Gehen wir jetzt weiter. Unser erster Punkt. Jesus ist die Quelle des Friedens. Wir haben hier, ich werde das einfach so zeigen für euch. Erstens, innerliche Ruhe ist auch durch Jesus und nur durch Jesus möglich. Das, was uns in Epheser 2 sagt, und ich werde das jetzt nicht jetzt auslegen und so, nur ein paar Eckpunkte. Ohne Jesus haben wir keine Hoffnung, okay? Das ist ganz klar hier zu sehen, weil er ist der Einzige, der uns nahe bringen kann. Vers 13 sagt, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart. Bevor Jesus Christus uns gerettet hat, waren wir weit entfernt von Gott. Weit weg von Gott. In einem entfernten Land, kann man sagen, von Gott. Jetzt sind wir nahe. Wir hatten keine Hoffnung ohne Jesus. Durch Jesus sind wir zu Gott nahe gebracht. Unsere richtige Weltanschauung versteht, dass wir gehören zu einer himmlischen Welt und durch Jesus sind wir dort nahe gebracht. Was er getan hat, indem er uns durch den Heiligen Geist überführt hat und uns durch Buße und Glauben neu gemacht hat, ist, dass er uns in der Familie Gottes hineingegeben hat. Vorher waren wir außerhalb der Familie Gottes. Wir waren, wie es hier steht, ohne Jesus waren wir ohne Gott in der Welt. Mit Jesus sind wir mit Gott in der Welt. Das ist Gnade, das ist ein Fundament, das ist eine Stärke. Das ist ein Lebenszustand, ein neuer Lebenszustand, der eine Quelle des Friedens ist. Und noch einmal, er ist unser Friede. Jesus hat es ermöglicht, dass du zur Familie Gottes gehörst. Dein Vater ist allmächtig. Du gehörst zu ihm. Ich habe mit Grace diese Woche gesprochen und gesagt, ich habe ein Beispiel dafür, aber ich suche noch einen anderen. Was das bedeutet, wenn du mächtige Familienmitglieder hast, wie das dir einen Friede schenken kann. Und ich sage, ja, so wie wenn wir würden Kirsten mit 7 Jahren nie in der Schule schicken, alleine, ganz alleine. Weil es gibt da bei uns 2 sehr gefährliche, ungeregelte Kreuzungen. Und das ist der Wahnsinn, was da um 8 Uhr passiert. Ist nur um 7:45 circa, so in dieser Zeitspanne ist da ein Wahnsinn los jeden Tag. Sonst tagsüber gibt's kein Problem da. Aber da gehen die ganzen Kinder zu 3 Schulen und 2 Kindergärten. Gleichzeitig über diese ganze Kreuzung und da gibt es Verkehr von alle Richtungen, Fahrräder, Fußgänger, Autos, alles auf einmal und nicht geregelt. Wir würden niemals die Kirsten einfach sagen, mit 7 Jahren, geh jetzt in die Schule. Aber schicken wir Kirsten mit Lukas oder mit Caleb, ist kein Problem. Geh in die Schule. Die haben einen älteren Bruder oder wenn sie mit Papa geht oder Mama. Oder vielleicht könnte man auch denken, die kleine Kirsten, wenn sie Probleme kriegt in der Schule und dann sagt sie zu irgendeinem 7-Jähriger, so Kind in ihrer Klasse, ich habe 4 ältere Brüder. Und dann auf einmal erscheinen einfach Caleb, Lucas, Micah und James. Und was tun sie? Sie schauen einfach den Buben an. Sie machen gar nichts. Aber das macht einen Unterschied. Oh, 4 Brüder? Okay. Wer ist auf unserer Seite? Wer gibt uns Frieden? Wie können wir wissen, dass wir Geborgenheit haben? Gott ist auf unserer Seite. Ihr kennt vielleicht auch in der Geschichte, in der Zeitspanne, wo Jesus auf der Welt kam, herrschte ein Friedenszustand sozusagen. Es gab natürlich Konflikte, aber keine riesigen Kriege zwischen Nationen in dieser sogenannten Pax Romana. Weil diese Pax Romana wird die über 200 Jahre anhaltende innere Friedenszeit im Römischen Reich bezeichnet, die von 27 vor Christus mit der Herrschaft des römischen Kaisers Augustus begann und mit dem Tod Mark Aurels 180 nach Christus endete. Warum war das Frieden? Weil Rom so schwach war? Nein, weil Rom extrem mächtig war. Und hat alles dann verhindert, dass diese anderen Nationen da ein Problem machen können. Gott ist nicht Rom. Gott ist gut. Rom ist nicht gut gewesen. Aber Gott ist heilig und gut und allmächtig. Wer ist auf deiner Seite? Wo findest du deinen Frieden? In deinem Gott. In Jesus. Er ist die Quelle. Du gehst zu ihm zurück. Er ist auch dein Lebensfundament, dein Eckstein. Du baust auf Jesus auf. Jesus Christus sagte in Matthäus 7, 24 bis 25, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, du hast das sicher erlebt in deinem Leben, dass der Wind wirklich tobt. Wenn du auf Jesus aufgebaut bist, wenn Jesus dein Lebensfundament ist, da steht hier, dann fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Welcher Felsen ist das? Jesus sagte, der diese meine Worte hört und sie tut. Das ist Glauben, Vertrauen. Wer Jesus als Lebensfundament hat. Und wenn wir auch in unserer Epheser 2 Stelle weiterlesen, Vers 20 in Epheser 2 sagt, dass wir eben, was baut auf das, was in Vers 19 ist, auf, wo es steht, dass wir Bürgerrecht haben und beim Herrn und nicht Gäste sind. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Und dann Vers 20, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. So, Jesus ist unser Fundament und unser Eckstein. Und der Eckstein ist das, was eigentlich unsere Ausrichtung bestimmt. Ob wir gerade stehen oder nicht. Ob wir so stehen, damit es stabil ist. Er ist unsere Stabilität. Er ist unser innerlicher Friede. Jesus ist unveränderlich fest und treu. Und er ist der unser Leben verändert. Jesus richtet unser Leben richtig aus. Du hörst seine Worte und du tust das und du bist dann stabil in deinem Leben. Das Wort Gottes schenkt uns das in Christus Jesus. Das schenkt uns Stabilität, auch wenn es stürmt. Auch wenn die äußere und innere Friedensräuber gegen uns toben. Wir fokussieren uns auf Jesus. Zum Beispiel, du hast innerliche Schwierigkeiten in der Arbeit. Was tust du? Du kündigst. das könnte richtig sein. Könnte richtig sein. Aber sagen wir jetzt für das Beispiel, kündigen ist nicht das Richtige. Was tust du? Du findest in Christus dann eben deine Stabilität. Wer gibt dir die Gnade, damit du auch damit umgehen kannst? Jesus Christus selbst. Und wie tust du das? Hebräer 12, 1 bis 3. Du schaust auf Christus. Du laufst mit Ausdauer. Du legst die Sünde ab. Du schaust, dass in deinem Leben nichts gibt, das deinen Frieden beraubt. Du hast ein reines Gewissen vor Gott. Und dann schaust du auf Jesus. Er ist dein Fundament. Er ist dein Eckstein. Es dreht sich um ihn. Und wie es in 1. Petrus steht, wenn mein Chef mich schlecht behandelt, weil ich Gutes tue, dann preis dem Herrn. Okay? Ich tue das nicht für meinen Chef, ich tue das für Jesus. Jesus ist im Mittelpunkt meines Lebens. Und wenn er im Mittelpunkt meines Lebens ist, kann niemand mir meinen Frieden berauben. Deswegen konnte Paulus zu Mitternacht im Gefängnis singen. Es ging ihm innerlich gut. Obwohl die ihn geschlagen haben und misshandelt haben und verleumdet haben und ins Gefängnis geschmissen haben. Innerlich ging es ihm sehr gut. In meiner Jugend lebte ich in Iowa. Dort gibt es Tornado. Warnung und Tornados. Wirbelstürme. Die sind mächtig. Das ist wie ein Rasenmäher, das durch eine Stadt geht. Und dann siehst du so wie eine Linie, wo dieser Wirbelsturm dann einfach da durchgezogen ist. Immer wieder, als ich dort in Iowa gelebt habe, gab es dann eine Warnung, Sirenen haben wir gehört. Bitte nimm Deckung, bitte schnell in Sicherheit gehen. Wo bin ich dann mit meiner Familie gegangen?
Im Keller.
So war es. Es ist immer wieder passiert. Wir hatten einen Keller, wir sind da reingegangen. Oben hat man sehr viel gehört. Der Wind hat auf den Wand gestoßen. Es war laut. Es war wirklich. Es ist echt cool eigentlich. so wenn du mal rausgehst bei so einem Sturm und du schaust die Wolken an, die sind nicht einfach nur schwarz, die sind so eine grün-blau-schwarz bewegende Masse. Und du denkst, boah, wow. Gehst aber im Keller rein und sobald du im Keller ankommst, auf einmal ist es nicht mehr so laut, du weißt, dass du geschützt bist. Du bist auch geschützt. Eine Frage, wo ziehst du dich zurück, wenn das Lebenswetter bedrohlich wird? Ziehst du dich in Jesus zurück? Nur er kann dir Friede im Innersten schenken, egal was äußerlich los ist. Du verlässt dich auf ihn. Das ist diese persönliche Verbindung, dieses Vertrauen. Jesus ist unser Zufluchtsort. Deswegen hat dieses Lied, das Buch Zuflucht, wie heißt es mit Corrie ten Boom gerade? Ist mir jetzt gerade eingefallen, wo Corrie ten Boom schreibt, über Jesus ist ihr Zufluchtsort. Und du sagst, wenn sie das erleben konnte damals im KZ, warum kann ich das nicht erleben? Du kannst das erleben. Es ist real. Es hat mit Jesus zu tun. Er bestimmt unser richtiges Denken. Gott will, dass du Jesus kennst, dass du in ihm geborgen bist und dass du dann ein erneuertes Denken bekommst. Du musst umdenken lernen. Ich muss umdenken lernen. Leistungsdenken? Nein. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist im Zentrum unseres Lebens. Jesus ist im Zentrum unseres Lebens. Ist Leistungsdenken das Evangelium? Um Christ zu sein, musst du in der Gemeinde gehen. Um Christ zu sein, musst du vollkommen alles tun. Um Christ zu sein, musst du ein guter Mensch sein. Ich meine, wie gut muss man sein? Das ist Gesetzlichkeit, Leistungsdenken. Jesus kam und hat gesagt, das Gesetz zeigt, wie verloren wir alle sind. Ich bin gekommen, damit ihr Gnade bekommt. Gnade ist ein Geschenk. Jesus hat alles vollbracht. Kämpfst du mit innerlicher Unruhe, weil du an Leistungsdenken stolperst und meinst, du hast nicht genug gebracht, dann verstehe ganz einfach, warte, stopp, halt. Das Evangelium ist Gnade. Es ist nicht Leistung. Jesus gibt mir Gnade. Nicht Jesus erwartet Leistung. Es gibt nichts, und hör mir ganz zu, ganz genau zu, es gibt nichts, das du oder ich tun können, damit Jesus uns jemals mehr lieben würde. Nichts. Und du sagst, oh, das ist traurig. Nein, deswegen kannst du nichts tun, damit Jesus dich mehr lieben kann, weil seine Liebe für dich ist jetzt schon vollkommen. Es kann nicht besser werden. Es kann auch nicht weniger werden. Seine Liebe ist unveränderlich, genau wie er unveränderlich ist. Er liebt dich und liebte dich, als du noch Sünder warst. Als er dort am Kreuz hing und für dich gestorben ist, wusste er ganz genau, dass du viel Blödsinn machen wirst. Und er liebte dich trotzdem mit einer vollkommenen Liebe. Diese Liebe ändert sich nicht. Deine Leistung ändert nichts an seiner Liebe für dich. Er kann dich nicht mehr lieben, es ist nicht möglich. Es gibt keine höhere Stufe in seiner Liebe. Seine Liebe ist vollkommen. Die Leistung, unser Dienst ist nicht, damit Gott uns mehr annimmt. Wir sind in Christus 100% angenommen. Unser Dienst, unsere Leistung ist eine Auswirkung, eine Verkündigung unserer Liebe für ihn und unserer Dankbarkeit. Wir müssen nicht dienen, wir wollen dienen. Wir wollen alles zurückgeben, weil er alles für uns gegeben hat. Und wir wissen, dass wenn es nicht perfekt ist, das, was wir zurückgeben, das ist auch normal. Aber er ist perfekt. Er ist vollkommen. Und wir freuen uns in ihm. Wir rühmen uns nicht in unserer Leistung. Wir rühmen uns nicht in unserer Perfektion. Gibt's nicht. Wir rühmen uns in Christus. Er ist unser totaler Mitte. Er ist unser Friede. Und wenn wir merken, dass wir Fehler machen und wir sind dazu versucht, eine ungesunde Selbstkritik zu üben, ich kann nichts Gutes, ich mache alles falsch, ich bin eigentlich nur schlecht und bla 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 bla. Das, was wir dann sagen ist, aber Jesus liebt mich und er starb für alle meine Fehler und all meine Versagen. Er ist meine Gnade. In Jesus bin ich rein, wie er ist, bin ich heilig. Gott liebt mich in Christus. Ungesunde Selbstkritik. Wenn du Jesus betrachtest und seine Liebe für dich, dann verschwinden alle diese Dinge. Wenn er im Mittelpunkt steht. Wenn ich im Mittelpunkt stehe, ist meine innere Friede und Ruhe immer turbulent. Aber er ist mein Frieden. Schauen wir ein paar Bibelstellen an. 2. Korinther 10, 3 bis 6. Denn obgleich wir im Frieden wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art, Entschuldigung, ich habe es falsch gelesen. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Wer soll im Mittelpunkt unseres Denkens sein? Nicht meine Leistung, nicht meine Perfektion, nein, Jesus. Und alles, was dagegen kämpft, ist nicht vom Herrn. Das ist ein Vernunftschluss, das man zerstören muss. Jesus ist alles. Jesus ist den ich dienen und folgen will, der mein Frieden ist. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist, sagt er weiter. Das heißt, Jesus ist der, wofür wir leben und ringen. Ja, Römer 8, 6 bis 7a. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Das ist dieses Perfektionismus, dieses Leistungsdenken, dieses ungesunde Selbstkritik, dieser Egoismus. Dieses fleischliche Denken, Trachten, ist tot. Das Trachten des Geistes. Das Denken des Geistes, wie der Geist Gottes in deinem Leben wirkt. Das ist Leben und, welches Wort ist da? Frieden. Frieden ist ein Frucht des Geistes. Ein geistliches Denken, wo ich nicht im Mittelpunkt stehe, sondern Jesus. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Wir wollen nicht Gottes Feinde sein. Jesus hat uns diese Feindschaft zerstört. Denken wir nicht als Feinde, denken wir als Kinder. 2. Thessalonicher 3, 16. Er aber, der Herr des Friedens, weil, wer ist Jesus? Der ist Friedefürst. Der ist Herr des Friedens. Gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Das ist so schön. 24 Stunden am Tag, in jede mögliche Art und Weise. Gebe euch Frieden. Wisst ihr, dass die viele Briefe im Neuen Testament fangen damit an, dass Paulus schreibt und sagt, Gnade sei mit euch. Und was noch? Und Friede. Und wie schließt er dann ab? Gnade und Friede. Ist es Gott wichtig, dass du innerlicher Frieden hast? Ich meine, er spricht da nicht von Errettung. Er schreibt gläubige Menschen an. Und denkt darüber nach. In Thessalonich, da gab es Widerstand. Die haben Verfolgung erlebt. Und Gott will, dass du und ich, dass seine Kinder Frieden im Innersten haben. Nicht, und dass es nicht etwas vorgespielt ist.
Ja, ja, mir geht's gut, mir geht's gut.
Wirklich? Geht's dir gut? Das ist die Frage. Wie geht's dir, wenn du alleine bist, zu Hause, auf deinem Bett und deine Gedanken fluten dein Gehirn, überfluten dich? Ziehst du dich zu Jesus zurück? Die Gedanken kommen. Die Probleme sind real. Aber wo ist dein Zufluchtsort? Wo ist dein Fundament? Welcher Eckstein gibt dich Orientierung, dass du in dieser wilden Westwelt ein Fundament und eine Stabilität hat? Jesus ist es. Römer 14, 17 bis 19. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen geschätzt. So lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Sucht Frieden mit deinen Mitmenschen. Wenn du innerlicher Frieden hast mit Gott, dann ist es auch nur ein ganz normaler Schritt, dass du suchst auch äußerlicher Frieden mit deinen Mitmenschen. Warum haben wir oft Streitigkeiten? Jakobus sagt, weil wir in uns keinen Frieden haben, nicht zur Ruhe kommen. Kolosser 3, 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Wie eine Regierung. Bestimme, was in deinem Herzen los ist. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wir sind dazu berufen, innerlicher Frieden zu haben in unserem Herzen. Gottes Friede soll in uns regieren. Soll das Sagen haben. Nicht unsere Sorgen. Und bitte schreibt auf eure Notizen Philipper Kapitel 4 und 6 bis 9 eine Stelle, die so wichtig ist, dass wir mit unseren Sorgen richtig umgehen. Weil da steht auch, dass wenn wir im Gebet unsere Sorgen dem Herrn abgeben, dann wird einen Frieden unserem Herzen bewahren, der allen Verstand übersteigt. Es ist nicht umstandsabhängig. Und dann denke richtig und tu, was richtig ist. Eine wunderbare Stelle. Unser Fazit noch einmal. Der innere Friede entsteht aus einer persönlichen Anwendung des geistlichen Friedens, den wir in Jesus bekommen haben. Du bist nicht gut, aber Jesus ist gut. Ich bin auch nicht gut. Du bist nicht perfekt. Ich bin auch nicht perfekt. Jesus ist perfekt. Deine Leistung ist nicht vollkommen. Jesus, seine Leistung ist vollkommen. Und er ist perfekt. Er ist unser Fundament. In ihm finden wir Ruhe. Und da, wo du versagst, obwohl du dein Bestes gegeben hast, dann schaust du Jesus an und du sagst, danke Herr, du versagst nie. Und in dir habe ich Ruhe. Und hilf mir, daraus was Gutes zu machen. Hilf mir, dass ich das wieder richten kann. Hilf mir, dass ich dir treu diene. Bau dein Leben auf Jesus auf. Und genieße den Frieden, den er dir geben wird. Frieden im Herzen ist nicht eine gesetzliche Sache, dass du hast drei Schritte, die du folgst und dann hast du Frieden. Frieden im Herzen ist eine enge Beziehung mit Jesus pflegen. Frieden im Herzen ist Jesus kennen, Jesus lieben, Jesus folgen. Und er wird dir die Schritte zeigen, aber er ist dein Frieden. Epheser 2 sagt, denn er ist unser Friede. Es ist unzertrennlich mit ihm persönlich verbunden. Und liebe Geschwister, wir wollen in aller Gnade und Ruhe Jünger Jesu sein. Wir wollen nicht gesetzliche, äußerliche, angepasste, fromme Leute sein. Okay? Das bringt gar nichts. Was Jesus will, ist ein Herz für ihn.